Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Was ist eigentlich das Ziel dieser UNO-Antirassismus-Konferenz in Genf? Über diese Frage redet nach dem Eklat von gestern kaum jemand mehr. Die anti-israelische Rede des iranischen Präsidenten, die Bilder von empörten Delegierten, die während dieser Rede den Saal verließen, die diplomatische Verstimmung zwischen der Schweiz und Israel und die Tatsache, dass viele Staaten die Konferenz boykottieren, haben das eigentliche Ziel der Antirassismus-Konferenz vernebelt. Hat diese Konferenz nach allem, was geschehen ist, überhaupt noch einen Sinn? Schadet sie dem Kampf gegen Rassismus gar? Darüber hat Susan Brunner mit Heiner Bielefeld gesprochen. Er ist Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte in Berlin und Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Universität Bielefeld.
Das Tagesgespräch.
Seit gestern ist die Hölle los in Genf an der UNO-Konferenz gegen den Rassismus. Die Tirade des iranischen Präsidenten gegen Israel. Delegierten verlassen den Saal. Man hat die Bilder gesehen, die Proteste Israels. Heiner Bielefeld, wie haben diese Ereignisse auf Sie gewirkt?
Es war ja erwartbar, dass Ahmadinejad alle Kübel antisemitischer Hetzrede auskippen würde. Also er hat alle schlimmen Erwartungen voll bestätigt. Es war gut und es war notwendig, dass die anwesenden europäischen Delegierten geschlossen den Raum verlassen haben. Das fand ich, war ein starkes und klares Signal. Das musste sein.
Was hat so einer überhaupt, der ja Israel vernichten will, der den Holocaust leugnet, was hat so einer an einer internationalen Konferenz gegen Rassismus überhaupt zu suchen?
Nun, wenn man inhaltlich antwortet, ist die Sache sehr kurz zu machen, gar nichts. Er hat da nichts zu suchen. Aber formal gesehen hat er das Recht, auf dieser Konferenz zu sprechen. Anders als es manchmal in den Medien gesagt wurde, hat er ja keine Spezialeinladung der UNO bekommen, sondern ihm als Staatschef steht es frei, an der Konferenz teilzunehmen und auch das Wort zu ergreifen. Ich hätte mir gewünscht, dass auch andere europäische Staaten hochrangige Delegierte geschickt hätten. Dann wäre die Bühne nicht so exklusiv für Ahmadinejad gewesen. Das wäre besser gewesen. Aber noch einmal, inhaltlich hat er gar nichts zu suchen und er hat sich im Grunde mit seinen Hassreden selber ins Abseits manövriert.
Jetzt Heiner Bielefeld, Sie haben gesagt, die europäischen Staaten hätten den Saal geschlossen verlassen, die Schweiz ist sitzen geblieben und außerdem die Schweiz als Gastgeberin hat Ahmadinejad auch empfangen. Israel hat den Botschafter zurückgezogen für Beratungen, stellt die diplomatischen Beziehungen zur Schweiz in Frage. Hat die Schweiz falsch gehandelt?
Ich kenne nicht alle Hintergründe, bin deshalb mit meiner Bewertung ein bisschen vorsichtig, aber kann eins deutlich sagen. Es war ein befremdliches Signal, dass die Schweiz im Wissen, was das für Turbulenzen geben würde, Ahmadinejad hier noch die besondere Ehre gegeben hat, ihn zu empfangen. Das habe ich nicht verstanden. Ich finde es befremdlich, sage aber noch einmal, alle Hintergründe sind mir nicht bekannt.
Und trotzdem, die Schweiz ist ja auch Gastgeberin, hat sich so ein bisschen auf den Standpunkt gestellt. Wir reden eigentlich mit allen. Was wäre denn gewesen, wenn wir ihn nicht empfangen hätten? Haben Sie Verständnis für solche Argumente?
Ja und nein. Also man muss natürlich miteinander reden. Es gehört allerdings zu einem ernsthaften Gespräch dazu, dass man auch dann feststellt, bestimmte Prämissen müssen eingehalten werden, wenn man miteinander reden will. Und eine verunglimpfende Hetzrede heißt die Geschäftsordnung zerreißen. Also wer so redet, wie Ahmadinejad gestern gesprochen hat und wie man es ja leider hat erwarten müssen, der muss eben damit leben können, dass man ihn als Gesprächspartner nicht mehr ernst nimmt. Und das muss auch klar signalisiert werden. Also im Prinzip bin ich für Gespräche. Aber jedes ernste Gespräch lebt davon, dass man auch sozusagen Grenzen setzen kann, dass man auch ja dann herausgehen kann und diagnostiziert, hier sind die Prämissen eines vernünftigen Gesprächs eigentlich zerrissen worden. Das geht dann nicht mehr.
Wenn Sie so die Medien, die Zeitungen in Deutschland anschauen, haben Sie den Eindruck, das hat der Schweiz geschadet?
Das glaube ich schon. In der Medienberichterstattung war das jetzt kein so starker Punkt, jedenfalls in der deutschen Medienberichterstattung. Bei den Schweizer Medien wird das naturgemäß anders sein. Aber ich denke, es hat der Reputation der Schweiz geschadet. In der Tat.
Heiner Bielefeld, vor lauter Schlagzeilen ist das Ziel der Rassismuskonferenz in Genf etwas untergegangen. Worüber soll überhaupt geredet werden? Jetzt einmal ganz abgesehen von dem Eklat von gestern.
Nun, das Thema Rassismusbekämpfung ist ein riesengroßes Thema. Die Konferenz, die derzeit in Genf stattfindet, hatte sich ja zum Ziel gesetzt, zu evaluieren, was herausgekommen ist aus der ganz großen Antirassismuskonferenz 2001 in Durban. Da ging es um Themen wie auch das kolonialistische Erbe, also den Zusammenhang Rassismus, Kolonialismus, den Zusammenhang Rassismus, Sklavenhandel, aber auch die Diskriminierung indigener Völker, also die Verachtung, die ihnen entgegenschlägt, auch als eine Manifestation von Rassismus, Menschen afrikanischer Herkunft, Umgang mit Flüchtlingen, auch bei der Abwehr von Flüchtlingen sind ja oft rassistische Motive mit am Werke, schließlich aber auch das Thema Antisemitismus. Die Konferenz in Durban 2001 hatte ja immerhin einen sehr klaren Satz formuliert, der Holocaust darf niemals vergessen werden. Das gehört übrigens auch zum Erbe von Durban 2001. Das wird manchmal in der Hitze der aktuellen Debatte vergessen. Also es gibt ein riesengroßes Panorama von Themen und die Rassismuskonferenz in Durban 2001 hatte nicht nur Themen angesprochen, hatte nicht nur Verurteilungen formuliert, sondern auch Maßnahmen beschlossen. Also die Staaten haben sich selbst verpflichtet, zum Beispiel nationale Aktionspläne zu ergreifen, wie dann auf nationaler Ebene gegen Rassismus vorzugehen sei. Und genau das sollte nun in Genf evaluiert werden. Also es ist ja eine Durban Review Konferenz, wie man so sagt. Also Rückblick, was ist so knapp 8 Jahre später erreicht worden? Ich hoffe sehr, dass man zu dieser Agenda zurückfinden wird.
Jetzt, wenn man die Deklaration so durchliest, dann gibt es eigentlich Rassismus in jedem Lebensbereich. Also wirklich sehr umfassend. Also da ist von HIV die Rede, da ist von Behinderten auch die Rede, da ist von verschiedenen Sklaverei die Reden. Wie sinnvoll ist so eine Diskussion, so eine umfassende Definition?
Definitionsfragen sind ja immer schwierige Fragen. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, sich zu lösen von einem allzu engen Konzept, das da traditionell sagte, Rassismus hat was zu tun mit merkwürdigen biologischen oder biologistischen Theorien. Es gibt Formen des Rassismus ganz unterschiedlicher Art und ich glaube, das Gemeinsame ist Folgendes. Hier wird in allen Varianten des Rassismus der Mensch entpersonalisiert. Also er wird nicht mehr als Subjekt gesehen, sondern er wird unterworfen bestimmten scheinbaren Schicksalsmächten von, früher hatte man gesagt, Blut, manche sagen auch heute Kultur, dass der Einzelne sozusagen nur noch Exponent kollektiver Mentalitäten ist. Die sind halt alle so, man ihn als Individuum nicht mehr ernst nimmt, ihm als Individuum nicht mehr zuhört, ihm als Individuum nicht mehr die Rechte einräumt, die jedem Menschen gebühren. Also kollektivistische Zuschreibungen, Entpersonalisierung und auch typischerweise Diskriminierung, Ausschluss, das sind Merkmale. Und daran sollte man sich orientieren. Ich glaube dann, wenn man das weiß, muss man sich auch nicht über Definitionsfragen so unendlich streiten.
Das heißt, Menschenrechtsverletzungen basieren auf Rassismus oder ein Großteil der Menschenrechtsverletzungen basieren auf Rassismus?
Ein Großteil. Es gibt natürlich auch Menschenrechtsverletzungen anderer Art. Also die Geschlechterdiskriminierung ist was anderes. Das möchte ich jetzt nicht einfach dem Rassismus zuschlagen. Also wenn Frauen diskriminiert werden, das ist schon was anderes. Oder bei Folterpraktiken, da gibt es natürlich oft Zusammenhänge zwischen Rassismus und Folter, aber eben keineswegs in jedem Fall. Also wir hatten in Deutschland jetzt vor einigen Jahren einen Fall von Folterandrohung. Das hatte keine rassistische Komponente. Also es gibt eine große Überlappung, aber die, wenn man so will, die Phänomene der Menschenrechtsverletzungen, die decken sich nur teilweise mit Fragen von Rassismus.
Es war sehr schwierig, überhaupt sich auf eine solche Deklaration zu einigen, jetzt auch im Vorfeld dieser Antirassismuskonferenz, also die Nachfolgekonferenz von Durban. Gibt es denn einen grundsätzlichen Konsens, was Rassismus ist, oder ist das je nach Land wirklich sehr anders?
Nun, es gibt ja eine internationale Konvention, die ist schon mehr als 40 Jahre alt, nämlich aus dem Jahr 1965, 1969 in Kraft getreten, die internationale Konvention zur Abschaffung aller Formen von Rassendiskriminierung. Da wird jetzt übrigens auch nicht genau definiert, was Rassismus ist, aber wohl wird definiert, was rassistische Diskriminierung ist. Und Diese Konvention ist verbunden mit einem Überwachungsausschuss, der sich auch mit Einzelfällen beschäftigen kann, der Staatenberichte entgegennehmen kann und Überprüfungen vornimmt. Also etwa, dass die Kastengesellschaft in Indien auch eine Form von Rassismus ist, hat der entsprechende UN-Ausschuss auf der Grundlage der Konvention mittlerweile festgestellt. Das hätte man vielleicht vor 100 Jahren anders gesehen. Auch eben manche Formen der scharfen Unterscheidung von Menschen nach kulturellen oder scheinbaren kulturellen Gesichtspunkten hat vielfach was mit Rassismus zu tun. Auch dieses hat der Ausschuss dann festgestellt. Also wir haben sozusagen ein internationales Organ der UNO, das da Vorarbeiten leistet und versucht auch konsensstiftend zu wirken, sodass es eben nicht völlig willkürlich und beliebig ist, was der eine oder die andere mal gerade unter Rassismus verstanden wissen will.
Kurz zusammengefasst, diese Deklaration, über die gesprochen wird oder die eben jetzt an dieser Anti-Rassismus-Konferenz in Genf gesprochen wird, wenn man die zusammenfasst, diese 16 Seiten, ist eigentlich, man will eine farbenblinde Welt, man will eine Welt ohne Rassismus. Heiner Bielefeld, können Sie sich überhaupt eine Welt ohne wir und die anderen vorstellen?
Naja, das wir und die anderen, das ist ja nicht immer ganz furchtbar schlimm. Also in Fußballkämpfen, da sind auch Mannschaften gegeneinander gestellt, da werden Emotionen mobilisiert. Aber nach 2 Stunden ist es dann eben auch vorbei damit. Und dann sortieren sie Menschen sich wieder
Fall.
Anders.
Im besten Fall, wenn es dann nicht nationalistisch ausartet oder so.
Da haben Sie recht. Also ich meine, Fußball kann in Einzelfällen sogar Anlass für Krieg geben. Da hat es schon mal ein historisches Beispiel gegeben. Einen angeblichen Fußballkrieg in Lateinamerika. Also wo das jedenfalls der Faktor war, der den Funken dann entzündet hat. Das ist wahr. Ich will sagen, also nicht jede Form der Unterscheidung von wir und die anderen ist schlimm. Schlimm ist es dann, wenn es sozusagen ganz feste Formen sind. Also ab und zu mal in einer anderen Fußballmannschaft zu sein und wie gesagt dann auch mit entsprechendem emotionalen Getöse, das muss nicht schlimm sein. Und auch sonst, Sozialpsychologen würden vielleicht sagen, dass es fast ein Naturgesetz ist, dass man immer mal wieder unterscheidet zwischen wir und die anderen. Das ist so lange einigermaßen harmlos, wie die Grenzen fluide sind. Also wenn sich die Menschen immer wieder in anderen Gruppen, Wir-Gruppen zusammenfinden und andere Ihr-Gruppen dann meinen, sehen zu können, ist es nicht so schlimm. Aber wenn bestimmte Menschen den Eindruck haben müssen, sie sind immer im Abseits, sie sind immer diejenigen, die nicht gewählt werden, die nicht gewollt werden, denen man in der Nachbarschaft den Gruß verweigert, die bei der Wohnungssuche Schwierigkeiten haben, die keine gleichen Chancen auf den Arbeitsplatz haben. Also wenn sich dieses Wir und die anderen strukturell verfestigt, wenn es einhergeht mit ungleichen Machtverhältnissen, dann kommen wir in den Bereich rassistischer Diskriminierung. Also je nachdem, was es für Kriterien sind, wo die Grenze festgelegt wird. Also solange die Grenzen offen und beweglich sind, kann man damit wahrscheinlich leben. Aber feste Grenzen, feste Ausschlussmechanismen bei ungleicher Machtverteilung dann allzumal, das ist für Menschen doch schwer erträglich. Und es ist vor allem mit den Menschenrechten nicht vereinbar. Denn Menschenrechte sehen vor, alle Menschen gleiche Würde, alle Menschen gleiche Freiheit, die elementaren Freiheitsrechte für jeden Menschen. Das ist sozusagen die Grundidee der Menschenrechte. Und das ist mit Rassismus nicht vereinbar.
Es gibt wahrscheinlich kaum ein Land, wo es nicht irgendeine Gruppe von Leuten gibt, die irgendwie diskriminiert wird oder mehrere Gruppen von Leuten. Also der Anspruch und die Wirklichkeit, der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit sind wirklich sehr groß. Also Sie könnten sich vorstellen, dass das einmal nicht mehr der Fall ist. Also dass man zum Beispiel nicht mehr auf Migranten, Einwanderer, dass man die diskriminiert, dass gewisse Volksgruppen nicht mehr diskriminiert werden. Sie haben Indien angesprochen. Das ist für Sie vorstellbar, Heiner Bielefeld?
Ich glaube nicht an die perfekte Welt. Ich glaube nicht an eine Welt, in der man auf die Einforderung und die Einklagung von Menschenrechten verzichten kann, weil es dann mal irgendwann endgültig gelöst ist. Das glaube ich nicht. Die Menschenrechte sind ja ganz nüchtern. Sie gehen davon aus, dass es Unrecht gibt und sie wollen jetzt nicht einfach die bessere Welt fantasieren, sondern Mittel bereitstellen, dass Menschen sich wehren können. Das ist der entscheidende Punkt. Und in freiheitlichen, demokratischen Gesellschaften können Menschen gegen Diskriminierung vorgehen. Das ist der Punkt. Und das macht den Unterschied aus. Das kann auch Gesellschaft verändern, aber es wird wahrscheinlich nie die perfekte Welt geben. Und deshalb wird der Kampf um Menschenrechte auch nie ein Ende finden. Davon bin ich überzeugt. Auch der Kampf gegen Diskriminierung, einschließlich rassistischer Diskriminierung, wird nie ein Ende finden. Und dennoch ist es nicht ein vergeblicher Kampf. Man kann schon sagen, dass manches erreicht ist, dass jedenfalls die Mittel gegen Diskriminierung vorgehen zu können, sich auch in den letzten Jahren verbessert haben.
Jetzt ein Problem bei diesem Thema sind ja die Tabus. Also was darf man sagen, was nicht? Und ich nenne ein Beispiel, was ja immer wieder kommt, jetzt auch an dieser Antirassismuskonferenz, ist die Kritik an der Israel-Politik in den besetzten Gebieten. Ist denn Kritik daran bereits antisemitisch, wie viele sagen?
Nein, die ist schon deshalb nicht per se antisemitisch, weil ja auch in Israel selbst, also zum Beispiel auch bei religiösen Juden in Israel, es Kritik gibt an der Besetzungspolitik. Ich habe kürzlich mal eine Gruppe kennengelernt, das waren Rabbiner für Menschenrechte, die auch sehr kritisch waren, bezogen auf israelische Politik. Also die Kritik per se antisemitisch zu nennen, also Kritik an Israel per se so zu nennen, geht deshalb schon in die Irre. Es fällt natürlich auf, dass häufig in der UNO Israel herausgelöst wird. Da gibt es manchmal riesengroße Debatten im Menschenrechtsrat über ein einziges Land, Israel. Da könnte man ja drüber debattieren, aber Darfur kommt nie vor. Also der Konflikt, der ja gerade zu Völkermord Ausmaße annimmt im Sudan, Kongo kommt fast nie vor. Das ist natürlich schon merkwürdig. Also diese Isolierung Israels als Zielscheibe von Kritik, das erweckt mit Recht Misstrauen. Und da muss man dann schon sehr genau hinschauen. Aber völlig klar, auch Israel kann legitimerweise Gegenstand und muss legitimerweise Gegenstand menschenrechtlicher Kritik sein. Aber dann einer Kritik nach Maßstäben, die sich auf andere Staaten dann ebenfalls beziehen und auch aktiv anderswo eingefordert werden.
Ist natürlich klar, das beschäftigt gerade die arabischen Länder, beschäftigt das, dieser Konflikt seit Ewigkeit. Und diese Kritik wird immer wieder kommen, bis dieser Konflikt gelöst ist.
Das ist wahr. Also es ist ein zentraler Konflikt. Es ist ein Konflikt, wo Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Übrigens, Human Rights Watch hat gerade in den letzten Tagen einen Bericht veröffentlicht, wo dann Menschenrechtsverletzungen seitens der Hamas auch mal detaillierter dargestellt werden. Also es kommt zu Menschenrechtsverletzungen auf allen Seiten. Das ist natürlich eine Quelle auch menschenrechtlicher Verwerfungen. Da muss man sich mit beschäftigen. Das ist auch ein Thema für die UNO. Aber wie ich schon sagte, es fällt auf, dass andere Themen, andere Regionalkonflikte in der UNO sträflich vernachlässigt werden. Deshalb war es übrigens gut, dass jetzt im Vorfeld der Genfer Konferenz zu Durban Follow-up man gesagt hat, wir wollen keinen spezifischen Regionalkonflikt in das Abschlussdokument nehmen. Entweder alle, und da müssen wir über viele Regionen reden, oder eben keinen. Es darf nicht sein, dass sozusagen ein Regionalkonflikt hier eine Art Sonderthematisierung erfährt, weil das sonst mit der Logik des Konferenzdokumentes nicht vereinbar ist. Das war übrigens eine Forderung auch der Europäer, die im Entwurf des Abschlussdokuments Berücksichtigung gefunden hat.
Heiner Bielefeld, gibt es denn Tabus an einer solchen Konferenz? Weil manchmal, wenn man so beobachtet, hat man das Gefühl, es gibt wirklich Dinge, über die kann man eigentlich gar nicht offen reden, ohne irgendwie Geschirr zu verschlagen, Leute zu beleidigen.
Naja, ich glaube, man kann über alles reden. Es gibt natürlich Themen, die sind so kompliziert, dass man manchmal eine etwas geschützte Atmosphäre braucht, weil man sonst sehr schnell missverstanden wird. Es gibt Themen, da ist die Gefahr groß, auch von gewollten Missverständnissen. Ich glaube aber erstmal ganz prinzipiell, Ihre Frage war ja auch eine sehr prinzipielle, es muss möglich sein, über alles zu reden. Es gibt natürlich eine Prämisse des Redens, nämlich also die Achtung der Menschenwürde eines jeden. Und antisemitische Verschwörungstheorien zum Beispiel, wie wir sie gestern erleben konnten aus dem Munde von Ahmadinejad, die sind nicht ein legitimes Thema der Auseinandersetzung. Wer so redet, der zerstört die Grundlagen eines Diskurses. Das muss man dann so auf einer anderen Ebene sagen. Also miteinander reden schließt aus Formen der Verunglimpfung. Ich würde die nicht Tabu nennen. Das ist nicht für mich ein Tabu, sondern es ist eine Prämisse des Miteinanderredens, dass man verzichtet auf Hassreden, auf Verunglimpfungen.
Das ist eine Frage der Form auch, also wie man sich auch ausdrückt. Also ich nenne ein anderes Beispiel, zum Beispiel die Islamkritik. Da gab es ja sehr viel Kritik an den Karikaturen, in Mohammed-Karikaturen in Dänemark. Also diese Art von Verunglimpfung, es geht um den Stil, wie man auch etwas sagt oder kritisiert.
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. ich glaube, es ist schon ein wichtiges Thema, sich zu überlegen, wie geht man denn mit religiösen Gefühlen um? Die Vorschläge, die da zum Teil von der Organisation der Islamischen Konferenz auf den Tisch gelegt worden waren, nämlich die Diffamierung von Religionen als solche zu verbieten, die sind einfach nicht präzise genug. Deshalb, glaube ich, gab es da gerade bei den westlichen Staaten zu Recht Widerstand gegen diese Formulierungen. Also erstmal, die Subjekte des menschenrechtlichen Schutzes sind nicht Religionen, sondern sind Menschen. Das ist das eine. Also es geht, wenn man über das Thema Diffamierung reden will, zunächst immer um die Diffamierung von Menschen. Es gibt natürlich manchmal auch indirekte Formen, Menschen zu diffamieren. Das kann auch über Religionen laufen, aber man braucht dann präzise Definitionen. Und daran fehlte es an den entsprechenden Vorschlägen, gerade von einigen eher ein bisschen autoritär gestrickten islamischen Staaten. Und von daher, glaube ich, war das keine gute Grundlage eines Gespräches. Es ist sinnvoll, dass im Entwurf des Abschlussdokumentes das jetzt so nicht mehr drin ist. Denn es muss möglich sein, auch über Religionen kritisch zu reden. Also Religionskritik ist sozusagen ein ganz unverzichtbarer Bestandteil auch von Aufklärung. Religionskritik, das kann auch Islamkritik sein. Und wo da die Grenze zur Diffamierung überschritten ist, und zwar so, dass vielleicht das sogar umschlagen kann in eine Hassrede gegen ja die betroffenen Menschen. Das ist nicht einfach zu sagen, aber umso wichtiger ist Sorgfalt, und daran mangelte es eben in einigen Entwürfen. Wir haben jetzt eine andere Formulierung, die halte ich für sinnvoller, nämlich im Kontext des Verbotes von Hassreden zu sagen, nicht nur rassistische Hassreden, sondern auch Hassreden, die sich sozusagen religiöser Stereotypen bedienen, die müssen verboten sein. Auch hier geht es dann um Diffamierung von Menschen, es geht um Aufstachelung von Hass, und dass das manchmal auch unter Vorzeichen von Religion oder Religionszuschreibung geschehen kann, dafür bietet ja gerade nun der Antisemitismus das klassische Beispiel.
Eine Bielefeld-Weltkonferenz gegen den Rassismus, ein wichtiger Teil der Welt ist gar nicht da, zum Beispiel USA, Kanada, Israel, Deutschland. Was hat diese Konferenz überhaupt noch für einen Stellenwert, überhaupt noch für einen Sinn?
Ich finde es bedauerlich, dass einige Staaten, darunter auch Deutschland, den Ausstieg aus der Konferenz erklärt haben. Ich finde es so bedauerlich, wie es auch die Hochkommissarin für Menschenrechte formuliert hat. Und zwar deshalb, weil die UNO insgesamt dadurch eher geschwächt wird. Boykott von Ahmadinejad, das ist das eine, das finde ich sinnvoll. Aber Boykott der UNO finde ich nicht sinnvoll. Jetzt geht's darum, die Scherben zusammenzukratzen, wieder zum Thema zurückzufinden. Das ist das Allerwichtigste, dass wir das Thema nicht aus dem Blick verlieren. Das Thema Bekämpfung des Rassismus, das ist ein zentrales menschenrechtliches Thema. Das ist der Sinn der Konferenz. Und ich glaube, das Beste ist einfach jetzt dadurch Glaubwürdigkeit wiederzugewinnen, dadurch auch Legitimation für die UNO, die ein Stück beschädigt worden ist, wiederzugewinnen, dass wir uns sehr stark auf das Thema der Konferenz konzentrieren.
Und das ist möglich, Ihrer Einschätzung nach, in den nächsten Tagen?
Möglich ist alles, aber man muss auch mit Unmöglichkeiten und Absurditäten immer wieder rechnen. Aber man sollte es versuchen. Und übrigens hat auch die deutsche Regierung angedeutet, dass, wenn das geschieht, sie vielleicht dann doch noch an den Konferenztisch zurückkommen wird. Also da gibt es gewisse Hinweise auf Offenheiten. Also noch bestehen Chancen. Ich will keine optimistische Prognose abgeben. Also meine Sache ist nicht eine Prognose zu formulieren, sondern zu sagen, da ist eine Chance, und die Menschenrechtsidee, der Kampf gegen Rassismus ist zu wichtig, als dass wir diese Chance verstreichen lassen dürfen. Deshalb, wir sollten sie nutzen und wirklich uns auf das Thema konzentrieren.
Heine Bielefeld, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.